Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo und herzlich willkommen zu Watchlist. Ich bin Mona im Stimmbruch oder Marcel, wie man es will. Hallo, hallo, hallo.
Hallöchen.
Ja, ich mache jetzt zum ersten Mal diese Anmoderation, weil ansonsten darf ich das nicht. Aber Diesmal habe ich Erlaubnis bekommen von meiner Chefin, der Monika, die auch anwesend ist. Monika, alias Mona, wie geht's dir?
Mir geht's also gar wunderprächtig. Ich hab noch nie so eine schöne Einleitung gehört wie diese, Marcel, wirklich.
Nee, wir haben sie nicht geprobt und ich finde, dafür ist es, also ich habe schon schlimmere Einleitungen gehört und gesehen.
Muss ich auch sagen.
Ich nenne jetzt keine Namen, ich twittere sie. Und wir sind ja nicht nur Mona alias Monika und Marcel alias ich, sondern wir sind ja auch alias Marcelflix und Monason Prime.
Ja.
Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von dem Bedürfnis meiner Patentante, mir bei jedem Treffen irgendwann im Gespräch ungefragt zu sagen, was sie optisch nicht an mir mag. So.
Das sind mir die Liebsten. Patentanten, Großtanten machen das gern und auch meine Mutti. Ich sage ja immer noch, dass mein Lieblingskompliment meiner Mutter ist, ich habe einen platten Hinterkopf. Da muss ich wirklich sagen, Mutti, danke.
Ja, der Kinderarzt hat zu meiner Mutter mal gesagt, ich habe einen Eierkopf, dann hat sie den Kinderarzt gewechselt. Also so viel zum Verdrängung der Realität. Aber was soll man da großartig noch zu sagen? Wir sind übrigens ein Serienpodcast und wer das jetzt immer noch nicht begriffen hat, der willkommen an Bord.
Genau.
Wir sind jetzt bei Folge 184 nach jüdischer Zeitrechnung.
Ja.
Und deswegen, also wir heißen Watchlist, wir sind ein Serienpodcast. Wir haben uns aber auch ein bisschen der Diversität, Gender Pay Gap und Darmhygiene verschrieben.
Ganz genau.
Wir schaffen das einfach.
Wir schaffen es.
Wir sind Tour in der halben Mona.
So sind wir. Und heute gibt es etwas noch nie Dagewesenes in diesem Podcast. Es gibt nämlich ein kleines Medley, wie man so schön in der Musikfachsprache zu sagen pflegt. Und zwar ein Star-Doku-Medley. Die sind ja nicht mehr wegzudenken. Es kommt ja eine Star-Doku nach der anderen raus. Und ich bin ihnen allen verfallen, weil es ist wirklich, ich liebe es. Ich sitze da auf der Couch, eingekuschelt in meine Schmusedecke, Schmusesocken an. Kaba habe ich mir gemacht mit kleinen süßen Marshmallows drauf. Und dann weine ich mir die Seele aus dem Leib und rotze in meinen Kakao. Weil das wirklich, also ich liebe das. Das einfach. Und heute soll es um folgende drei gehen, und zwar Billie Eilish, The World's a Little Blurry bei Apple TV Plus. Da habe ich mir deinen tollen Trick-Lifehack zu nutzen gemacht, habe mich angemeldet, da kriegt man nur eine Probewoche. Ich sag's gleich.
Ja.
Oder muss man, ratzefatze muss man da also wieder kündigen. Framing Britney Spears bei Amazon Prime jetzt ganz neu.
Da sind wir Kunde.
Ganz genau, da sind wir ganz zahlender Kunde. No sharing, no, no, no. Und zum dritten Demi Lovato, Dancing with the Devil, die es bei YouTube gibt. Umsonst.
Da sind wir Beisitzer.
Ganz genau, ganz genau. Und um die soll es heute gehen. Und da bin ich ganz aufgeregt. Das ist mein Universum. Und da fangen wir an mit der Eilish-Billy. Sollen wir mit der Eilish-Billy anfangen?
Du, sehr, sehr gerne. Eilish-Billy hat nämlich auch meine, nicht Mitbewohner, wohne allein, sondern die Besucher der Nebenwohnung im Haus inspiriert, weil da gehen gern mal Mädchen aus, ein und aus. Also weil die sind befreundet, das ist hier kein Freundenhaus. Die sehen aus wie Billie Eilish. Da war auch eine neulich so bekifft im Treppenhaus. Das war richtig schön.
Oh,
die war voll drauf. Die sah ein bisschen aus wie Billie Eilish. Ich habe gelacht, dachte, noch einmal 18 sein. Aber mit der Orientierung von heute. So. Zurück zu dir, Mona.
Ja, danke. Billie Eilish, The World's a Little Blurry. Eine Doku, bei der man quasi dabei zusehen kann, wie aus einem gewöhnlichen, ich sag's mal in Anführungszeichen, weil man merkt eigentlich ganz schnell, dass an der nichts gewöhnlich ist, an der guten Billy. Also aus einem gewöhnlichen 13-jährigen Teenager-Mädchen eine unserer größten Superstars und Ikonen wird, die Popwelt ja nochmal richtig umgekrempelt hat und das, obwohl man schon dachte, man kennt eigentlich alles. Ne? Und das ist eben das ganz, ganz Besondere an der Doku, dass die beginnt, als Billie Eilish eben noch nicht berühmt war, aber offensichtlich einige schon gedacht haben, ach, aus der wird mal was, die begleiten wir mal hier kameratechnisch. Und der Film dreht sich also...
Das ist Foreshadowing, die hat sicher auch so ein Vision Board.
Ja.
Okay, Mona, hätten wir das gemacht, wären wir jetzt auch Popstars.
Berühmt.
Wir hätten zwar ein Drogenproblem, aber gut,
egal.
Man muss einen Tod immer
sterben. Genau, ein bisschen Spund ist immer. Der Film dreht sich eigentlich um das Songwriting für Billie Eilish's erstes Album When We Fall Asleep, Where Do We Go? Und erstmal beginnt das auch mit ganz viel selbstgedrehten Handyaufnahmen der Familie. Später schleicht sich dann ein professionelles Kamerateam dazu, das von da an die Familie begleitet, in den kreativen Momenten, aber auch auf Tournee und auch bei der ersten Liebe von Billie und auch bei ganz gewöhnlichen, normalen Momenten fast schon wieder Anmeldung bei der Fahrschule, ja, von Billie Eilish. Und von dem Moment an, als Billie Eilish als 13-Jährige ihren Song Ocean Eyes zum ersten Mal im Radio hört, wirklich bis hin zu den Grammys 2020. Ich glaube, viele von uns kennen vielleicht das Bild, wo sie diese, ich glaube, 7 oder 9 Grammys so versucht in den Händen zu halten und sie kann die kaum halten, weil sie so erfolgreich ist. Also diese ganze Zeitspanne deckt die Doku ab und das ist natürlich schon schön. Also es ist natürlich schon Wahnsinn. Und da gucken wir mal in den Trailer rein. Ich habe hier geschnibbelt und gemacht und getan. Die sind schön kurzi knappi, dass wir da auch mal einen kleinen Eindruck bekommen und vor allem, wer da auch alles zu Wort kommt.
Also Augen auf und reingucken.
Morning. This is my parents' bed and I sleep in here because I'm scared of monsters. Today's the day to celebrate.
We made this album in a bedroom at our house that we grew up in. So it's really like anything is possible.
I honestly don't know how any artist of any age is doing it without a parent.
Is that Million?
Yeah.
Oh my God. It is a horrible time to be a teenager. Kids are depressed. I look into the crowd and I see every single person in there is going through something. Like it, like, say I like it like that, like it like that. And I have the same problem. Like it, like, say I like it like that, like it like that. I was like, why don't I turn this into art instead of just living with it.
Hey, you guys need to be okay, because y'all are the reason I'm okay, okay?
Let me let you go.
You have to have faith. You have to do your best. Live your best life. Because what else?
I could lie, say I like it like that, like it like that.
Wow. Also, es ist wirklich touching. Es ist so touching. Awesome, amazing, alles. Also, Apple, das erste Unternehmen, das Billie Eilish einst mal unter Vertrag genommen hat, hat sich deswegen auch sehr früh eigentlich den Zugang zum Haus, dem Tourbus und vor allem den Zugang zum Privatleben des Superstars gesichert.
Die haben sich doch einen Schlüssel gemacht.
Ja, ich glaube auch.
Das ist doch nicht richtig.
Die haben einen Schlüssel nachmachen lassen. Und auch eben das Vertrauen der Familie erarbeitet, sag ich mal so.
Mit Süßigkeiten.
Ganz genau, ganz genau. Oh, mit ein bisschen Bonbons angelockt rein ins Auto und ab in den Kofferraum. Herausgekommen ist also eine fast 2,5 Stunden lange Doku mit Filmaufnahmen aus den Jahren, auch Ausnahmen, es sind wirklich auch ein paar Ausnahmen dabei, aus hauptsächlich 2019 und 2020, sage ich mal, Kameraaufnahmen, also so richtig professionelle, von den Konzerten von zu Hause. Und die sind vermischt mit älteren Home-Videomaterial der Familie, also wirklich so von Kameras, von Digicams, den guten alten Digicams, von Handyaufnahmen. Und verantwortlich ist der Regisseur RJ Cutler, der wohl ganz renommiert ist. Ich kenne ihn aber nicht, ehrlich gesagt. Und das ist aber schon das Besondere, dass die Aufnahmen wirklich also bestehen aus diesen Filmausnahmen aus 19 und 20, Handyaufnahmen von dem Filmteam, weil die manchmal einfach nur mit Handy dabei waren oder irgendwie Backstage mit Coachella oder so, das einfacher war, das zu filmen, und eben auch Aufnahmen von der Familie ganz von früher. Und dadurch hat man so verschiedene Stile und weiß aber auch und gleich, in welchen verschiedenen Zeitebenen man sich befindet. Und irgendwie passen die am Ende doch alle wieder zusammen, sodass das irgendwie einfach schön ist. Einfach verschiedene Stilmittel sind, die am Ende aber wirklich homogen, würde ich fast schon sagen, sich in diesen Film einordnen. Und
sie hat homo gesagt.
Ja, ganz richtig. Damit wir unseren Aktivisten-Podcast hier auch noch mal ein bisschen vorantreiben. Und wir sind wirklich dabei, where the magic happens. Das muss man jetzt mal wirklich so sagen, weil wir sehen das Leben einer Musikerin, die kaum was anderes macht außer Musik. Billie wurde auch sogar zu Hause unterrichtet und der Film zeigt also ihre komplette private Welt. Also ihr Elternhaus in Los Angeles, wo die laufen gelernt hat, wo die singen gelernt hat, wo die Klavier gelernt hat, wo die Homeschooling hatte. Und da nimmt uns eben Billie Eilish und ihr Bruder Phineas jetzt mit, wie sie das Album machen, When We Fall Asleep, Where Do We Go? Und das Haus, in dem die immer noch leben und wohnen. Also das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt, wo die jeden Song geschrieben haben, wo die das Album schrieben, wo die Wände voll gekritzelt sind mit irgendwelchen Ideen, die Billie Eilish hatte, und woraus dann das Album entstanden ist. Also das ist wirklich schon Wahnsinn. Man ist wirklich
Wahnsinn.
Fast wie in so einer... Du konntest die Ironie nicht verbergen, Marcel. Es ist fast wie in so einem ganz anderen eigenen Universum, in dem man da ist. Und das spürt man richtig. Das kommt richtig rüber, wenn man die Doku guckt. Gleichzeitig macht man sich so ein bisschen Sorgen beim Schauen dieses Films, weil man sich natürlich fragt, ob Billie Eilish, ich sag mal, depressiv sei und ist. Und es kommt auch immer wieder zur Sprache, ob das aber auch nur eine deprimierende Teenagerphase ist. Also man ist da so ein bisschen, oh, es ist jetzt einfach sehr viel Traurigkeit und sehr viel Melancholie in einer Teenagerphase, wo man sich so ein bisschen selbst findet. Und da wird man so ein bisschen reingeworfen und macht sich auch so ein bisschen Sorgen an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel auch, als sie sagt, ach, sie hätte gar nicht gedacht, dass sie überhaupt so alt wird. Und da ist sie dann halt so 17 oder 18 Jahre alt. Und da denkt man schon so, da muss man schon mal ganz kurz schlucken. Und spannend ist auch die Rolle der Eltern, weil man eine richtige Idee davon bekommt, warum Billie und ihr Bruder Phineas so geworden sind, wie sie sind. Und dass diese Art, wie die beiden aufgewachsen sind, ganz viel damit zu tun hat, dass die so wahrgenommen wurden und so ernst genommen wurden und so sein konnten, wie sie sind und dass sie jetzt da sind. Also es könnte so ein kleines, an alle Erziehungsberechtigten könnte man den Film zeigen und dann könnten die was lernen und könnten sagen, so liebe Eltern, wenn eure Kinder jetzt keine Weltstars mit Millioneneinkommen sind, dann lag das vielleicht daran, dass ihr die einfach nicht ernst genommen habt und dass ihr die einfach nicht empathisch genug wart bei der Erziehung. Sorry.
Aber Billies Mutter ist doch auch Schauspiellehrerin oder so.
Ja.
Ich habe nur mal mitbekommen, dass Melissa McCarthy bei ihr Unterricht hatte. Also die jetzt, woher kennt man sie denn? Sie spielt immer rülpsende Frauen mit Dosenbier in der Hand.
Genau.
Oder Muttis mit Perücke. Genau. So, Thunder Force jetzt bei Netflix. Oder
Filmen auch, das? Diese Bridesmaids.
Gilmore Girls hießen die.
Auch das.
Da
auch
war sie die Suki.
Genau, so, also das ist das Bekannteste. Ja. Ja, und so Eltern sind die auch. Also selber ganz künstlerisch, ganz offen. Und die wurden erzogen, wirklich, man hat die ernst genommen von Anfang an. Die dachte so, die leben sich aus. Man hat nie was erzwungen, man hat nie begrenzt und deswegen bekommt man einfach so eine Idee davon, wie krass die aufgewachsen sind und was das ihnen mitgegeben hat, um jetzt eben diese Stars zu sein. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist also die eine Seite der Eltern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich irgendwie Billie Eilish mal den Knöchel verstaucht, unheimlich auf der Bühne. Und die Mutter dann direkt sie wieder so eine Schiene ihr anzieht und sagt, so, jetzt gehst du aber schon mal wieder auf die Bühne. Wir haben hier auch ein Konzert zu spielen. Oder nach so einem Konzert Billie Eilish also wirklich völlig fertig ist und die Mutter dann sagt, nee, wir haben hier noch ein Meet and Greet mit den Label-Leuten und deren 3000 Großcousinen. Da müsstest du auch noch mal ein Foto bitte machen und bitte lächeln. Also so, das ist so die andere Seite dieser Eltern. Also es ist so zwischen
Marmager.
Genau, zwischen Marmager und freien Künstler aufgewachsen. Und das ist so die Doku. Abgesehen von einigen zu langen Konzertszenen, wie ich finde, wo ich vielleicht das ein oder andere Mal auch auf 10 Sekunden Vorspulen gedrückt habe, schafft der Film das auf mehreren Ebenen zu erzählen, was Billie Eilish auch für eine Frau geworden ist mittlerweile. Und das als mehr als Phänomen, als so eine Coming-of-Age-Story. Ne? Es ist erst eher so das Phänomen Billie Eilish anstatt Coming-of-Age. Und es schafft ein Porträt einer bestimmten Generation. Die Dokumentation erzählt die Geschichte dieser jungen Frau, die neben ihrem musikalischen Schaffen mit Ticks zu kämpfen hat. Da will ich nicht zu viel sagen, weil das einfach so eine krasse Momente auch nochmal in der Doku sind. Die mit Ticks zu kämpfen hat, die mit ihrem eigenen Körper zu kämpfen hat, mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Eine Frau, die aber auch weiß, was sie will, wenn sie zum Beispiel sagt, also in diesem Musikvideo, da weine ich schwarze Tränen, alles andere ist weiß und ich möchte dann, dass ich da schwarze Tränen weine. Und wenn ihr dann nicht gefällt, wie der Regisseur die Idee umsetzt und ihr da reinreden will, sagt sie einfach, du, wisst ihr was, das nächste Video, da führe ich selber Regie. Und das macht sie dann auch einfach. Dann sieht man so richtig, wie sie in diesem einen Vertrag reinschreibt. Da muss man ja immer Credits quasi geben. Und da schreibt sie rein, Director Billie Eilish und so. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und eine Doku, die erzählt irgendwie auch die Geschichte von Justin Bieber, was wirklich schön ist. Und das möchte ich als kleines Rätselchen, möchte ich das einfach am Ende lassen. Und die Billie hat geweint, als sie die Doku gesehen hat. Ich habe geweint, als ich die Doku gesehen habe. Und ich finde die wirklich einfach ganz, ganz groß, dieser dieser Ikone beim Wachsen zuzusehen und wo sie herkommt. Und das finde ich ganz, ganz schön und spannend.
Ja, vielleicht hat die aber auch geweint, weil die Konzertszenen zu lang waren. Man weiß es nicht, warum die Leute
Die waren wirklich lang.
Also, ja, die Konzertszenen grundsätzlich immer ein bisschen schwierig, ja, wenn die zwischendurch geschnitten sind, weil ich denke, ja, wir haben es jetzt begriffen, du singst.
Ja, 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 ja.
So, ja. Das ist, wenn das zu lang wird, dann zerfasert das die Erzählstruktur.
Irgendwie schon, obwohl es ganz schön ist, mal wieder Konzertszenen zu sehen. Jetzt, man denkt so, ach, guck mal, wie geil. Aber trotzdem ist es irgendwie zu lang. Aber man bekommt auch, muss ich auch sagen, eine richtig Wahnsinnsidee, wie die, was die einfach für eine krasse Stimme hat und was für ein absolutes Gehör die hat. Die steht auf der Bühne, es gibt keine einzige Note und sie singt da los. Und auch, wie sie das Album aufnehmen. Also diese Stimme, die man da hört, wenn sie wirklich in ihrem Bett, in ihrem Kinderzimmer sitzt und diesen Song aufnimmt, ist einfach 1:1 die Stimme, die man auf der Platte hört. Und es ist wirklich auch, also richtig krass, wie talentiert die auch einfach ist. Beide, ihr Bruder ja auch.
Ja, und somit kommen wir zu einer Frau, deren Talent oft diskutiert wurde. Und es muss ja vorhanden sein, sonst würden wir sie nicht schon seit über 20 Jahren kennen.
Ja.
Es geht um die Dokumentation Framing Britney Spears bei Amazon Prime. Ich übernehme hier mal kurz.
Bitte.
Aber Mona, ich finde das heute sehr spannend, wie wir so uns gegenseitig an- und abmoderieren. Es gefällt Wahnsinn. Mir sehr gut.
Toll.
Und bei Framing Britney Spears, die hat eine ganz andere Tonalität, die hast du ja auch gesehen.
Ja.
Und es geht eher um diesen gnadenlosen Celebrity-Kult der Nullerjahre.
Mhm.
Das ist heute wieder anders, aber gerne mal nachts eine MTV-Wiederholung von MTV Cribs gucken, ja, oder so, dann bekommt man schnell ein Gespür, dass so 2002 die Ruhmeswelt etwas anders war.
Ja.
Weil der Dokumentarfilm beleuchtet, welche Verantwortung zum Beispiel auch Boulevardmedien, die heute ganz anders funktionieren als damals, für den Absturz von Britney Spears verantwortlich sind und welche Verantwortung die tragen. Die Sängerin steht ja wegen psychischer Probleme heute noch unter der Vormundschaft ihres Vaters.
Mhm.
Und das ist, die Doku ist teilweise erschreckend in der Retrospektive, ja, weil ich erinnere mich ja an die Zeit, da war ich ja in der Schule und sehr jung, aber schon sehr fixiert auf Popstars. Ich erinnere mich ja an die Situation und jetzt mit der Sicht eines über 30-Jährigen auf diese Dokumentation und deren Schnipsel und Interviewszenen denke ich mir, boah, aus heutiger Sicht ist das ganz bäh, was mit
ganz
der gemacht
wurde.
Damals habe ich das gar nicht hinterfragt.
Ja.
Aber heute ist es ganz bäh, 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 weil die Doku beschreibt den Sexismus in den Medien. Und ihr denkt jetzt, oh, Sexismus, boring. Aber lass mich mal was von Onkel Marcel erzählen.
Ja.
Also, nach über 20 Jahren, im November 2003,
Im
November 2003 strahlte der amerikanische Sender ABC, das ist sozusagen einer aus der ersten Reihe der Sender, der ist wie bei uns RTL, Sat.1, ProSieben.
Ja.
Das sind einer der großen Sender.
Big Player.
Der strahlt ein einstündiges Interview mit der damals 21-jährigen Britney Spears aus, das sozusagen, also da haben die Leute darauf gewartet, über ein Jahr darauf gewartet, weil das erschien auf dem Höhepunkt der Spekulationen um das Ende der dreijährigen Beziehung zu Justin Timberlake.
Mhm.
Die haben sich ein Jahr zuvor getrennt und die Gerüchteküche brodelte, befeuert halt auch durch sein Soloalbum Justified, über das heute keine Sau mehr spricht.
Nein.
Und machen wir mal uns gar nichts vor. Britney Spears Songs laufen heute noch im Radio und jeder kann also 5 Songs auf alle Fälle nennen von Britney Spears, wenn man sich drüber nachdenkt. Von Justin Timberlake weiß ich einen und der handelt von Britney Spears.
Ja, das stimmt wirklich. Den spielen wir auch heute noch im Radio, aber wirklich oft nur den. Und die neueren Sachen natürlich, aber aus der Zeit wirklich nur den. Und warum? Weil
und Britney Spears, da hörst du heute noch irgendwie, da kommt Hit Me Baby One More Time irgendwo oder Stronger oder I'm a Slave for You oder so Songs, wo man denkt, oh, den gab's ja auch.
Ja.
Oops, I did it again.
Ja.
Wenn das jemand sagt, weiß man direkt, das ist Britney Spears. Und der Song ist rotzealt.
Ja.
Aber trotzdem. Also, und da musste sie ein Interview geben.
Ja.
Zu der Trennung. Heute wird man sagen, das fühlt sich total falsch an.
Ja.
Und in Interviews äußerte sie sich immer nur so ganz vage zu den Gerüchten. Er äußerte sich so ganz vage zu den Gerüchten. Britney hätte ihn betrogen, aber das Video zu seiner zweiten Single, Cry Me a River, haben wir gerade schon gesprochen, ließ halt keinen Zweifel an seiner Version.
Ja.
Den Rest dieses Narrativs Britney Spears, die selbst ernannte, Jungfrau, hätte ihn betrogen, übernahmen die Medien.
Ja.
Also
ja.
Die haben die Geschichte so weitergesponnen und was hast du getan,
ja.
wurde auch gefragt in diesem Interview von Diane Sawyer.
Mhm.
Was
Stimmt.
hast du getan, um...
dass du ihn so verletzt damit, hast da, auch.
Genau.
Und so. Ja. Ja.
Und dann hat sie die Frage gestellt und sprach natürlich einem Millionenpublikum aus dem Herzen. Alle wollten das wissen.
Ja.
Und heute denkt man sich, was hast du getan?
Ja.
Heute würde man fragen, wie kam es zur Trennung?
Ja.
Aber nicht gleich die Schuldfrage
ja.
in den Raum stellen. So, du hast was Schlimmes getan.
Ja.
Und dieser Ausschnitt aus dem einstündigen, aus der einstündigen und 14-minütigen Dokumentation,
ja.
Braming Britney Spears.
Genau so.
sieht man, also die Produktion der New York Times, muss man
ja.
sagen, dreht sich darum, wie die Medien sie behandelt haben.
Ja.
Aber es dreht sich auch um den laufenden, immer noch vor Gericht laufenden Vormundschaftsstreit
mhm.
zwischen der seit 13
ja,
Jahren unmündigen Britney Spears und ihrem Vater und über die Free Britney Fan-Kampagne.
Ja.
Also, weil vor 13 Jahren hatte Britney Spears so einen kleinen Breakdown
mhm.
und dann hat ihr Vater das Conservatorship, heißt das auf Englisch,
mhm.
also die Vormundschaft übernommen
mhm.
über ihre Finanzen. Das heißt, Britney Spears kann heute nicht mal Geld abheben,
ja.
ohne dass sie irgendwie fragt, Papa, kann ich Geld haben? Und das ist jetzt so weit eskaliert, dass Britney Spears gesagt hat, nein, ich möchte jetzt nicht mehr meinen Vater als Vormund. Und solange das nicht geklärt ist, arbeite ich
ja.
keinen Tag mehr.
Ja.
Die macht jetzt einfach so einen Streik. Britney Spears ist gerade im Streik und deswegen hat sich diese Free Britney Fan-Kampagne gegründet.
Ja.
Fans sind sozusagen immer bei den Prozessen jetzt dabei. Und deswegen gibt es auch diese Dokumentation, weil diese Bewegung wurde immer größer. Die Sache ist die. Die Sängerin kommt in der Doku, also nur in Archivaufnahmen
mhm.
zu Wort, und ihr Rechtsbeistand reagierte auf Anfragen der New York Times überhaupt gar
ja.
nicht. Also das Bild, das die Regisseurin und Produzentin Samantha Stark von dem Fall Britney Spears entwirft, gewährt halt so einen atmosphärischen Einblick
mhm.
in die Kultur der späten 90er Jahre, Anfang der 2000er,
mhm.
als sich so seriöse Nachrichtenmedien und der Boulevard in die Sensationslust regelrecht also reingesteigert
ja. Ja.
haben. Aber Britney Spears und deren Familie kommen selber gar nicht zu
mhm.
Wort. Sie wurden alle angefragt, haben sich aber nicht geäußert. Es kommen Anwälte zu Wort,
mhm.
es kommen Journalisten
mhm.
zu Wort, es kommen Betreuer, ehemalige Tänzer
ja.
und Menschen, die mit ihr über Jahre gearbeitet haben, zu Wort.
Ja.
Und die entwerfen ein sehr diverses Bild. Das ist also keine einseitige Doku,
Nein.
würde ich mal sagen. Also man hat schon das Gefühl, dass Leute dir ein Gefühl vermitteln können, was wirklich abging und wie es war.
Ja.
Sie ist nicht nur Opfer, das finde ich ganz gut,
ja.
sondern auch, also sie wird jetzt nicht nur oh, die arme Britney Spears, aber es ist halt schon diese die Erzählweise vom All-American Girl zum Psycho-Wrack
ja.
muss halt beleuchtet werden.
Ja.
Und so Fragen nach ihren Brüsten oder ihrer Jungfräulichkeit
furchtbar.
Musste sie sich halt stellen lassen. Dass man guckt immer wieder auf diese Doku und
ja.
denkt, was war
What
da
the
los?
Fuck? Ja. Es ist
Vor
cringe.
20 Jahren, ey.
Es ist, man würde heute sagen, es ist cringe. Also ich kann das ja nur
das
für...
Das wird halt gar nicht mehr gehen.
Nein, ich kann ja nur für Deutschland sprechen. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist. Kann mir aber vorstellen, dass das auch ähnlich ist. Heute bekommt man vor einem Interview vom Label einen Brief. Oder nicht einen Brief. Eine Brieftaube. Ein Fax. Eine Mail.
Das ist eine Eule.
Ein
die
Briefing.
Einladung nach Hogwarts.
Ein Briefing, wollte ich sagen. Und beim Brief hat mein Gehirn einfach abgehakt. Ein Briefing, wollte ich sagen, bekommt man vom Label vor. Und da steht ganz klar drin, bitte keine Fragen zu XYZ. Also das geht auch heute einfach gar nicht mehr. Da steht drin, bitte keine Fragen zur Beziehung. Gerade wenn diese ganzen Gerüchte hochkochen, dann steht da ganz genau drin, du darfst auch nicht, auch persönlich. Also ich habe schon in einem Briefing gelesen, bitte keine Fragen zu Justin Bieber. Also auch mit Namen. Oder bitte keine Fragen zu Ex oder keine Fragen zu diesem Rumor und so weiter. Also das bekommst du einfach heute als Journalistin vorgesetzt und wenn du da fragst, da darfst du dir aber sicher sein, dass du das nächste Mal nicht mehr an so einem Roundtable oder an so einem Interview teilnimmst, beziehungsweise auch, dass das Interview in diesem Moment abgebrochen wird und so weiter. Also das geht auch so heute gar nicht mehr organisationstechnisch. Da haben die einfach viel mehr auch ihre Hand drüber und das ist ja auch richtig so. Vielleicht hören
ja, die
wir,
wurde ja bei einer Pressekonferenz gefragt.
Ja, es ist furchtbar. Also heutzutage wirst du da wahrscheinlich dann auch des Raumes verwiesen oder dann springt ja sofort der Manager, der sitzt ja da, der sitzt mit bei und dann sagt er sofort, diese Frage beantworten wir nicht, nächste Frage. Ne? Das ist da halt nicht passiert, ne? Warum auch immer, da hat man wahrscheinlich dann auch irgendwann draus gelernt. Und das würde heutzutage, würde der Star darauf nicht mehr antworten, der würde nichts mehr selber dazu sagen, sondern da springt sofort der Manager ein, die sind in solchen Gesprächen dabei und würde sofort sagen, diese Frage wird nicht beantwortet, danke fürs Interview, tschüss. Das würde einfach heutzutage nicht mehr gehen. Vielleicht hören wir ganz kurz in den Trailer rein. Das finde ich nämlich ganz sehr spannend. Da hört man auch noch mal, wer da eben zu Wort kommt.
Brittany was so serious and so focused. This is a girl that's coming from strength.
She was so open and vulnerable. How we treated her was disgusting.
She accepted that the conservatorship was going to happen, but she didn't want her father to be conservator. That was her one request.
And anytime there's that amount of money to be made, you have to question the motives of everyone close to that person.
Do they always have her best interest at heart?
Something is going on behind the scenes here.
I didn't understand what a conservatorship is, especially for somebody capable of so much that I know firsthand she's capable of.
Why is she still in this? Why is her dad making all of her decisions?
What do we want? Free Britney!
Ja, es kommt nicht nur Britney Spears also auch ins Gespräch, sondern es sind auch andere wie Jessica Simpson, Lindsay Lohan, Mandy Moore.
Stimmt.
Es wird alles kurz mal beleuchtet, was überhaupt... Wie der Umgang mit den Medien, mit jungen Frauen war im Vergleich zu zum Beispiel jungen Männern und wie, das musste ja auch popkulturell und zeittechnisch muss das eingeordnet werden. Es ist für mich teilweise faszinierend zu sehen, da spricht ja ihre Betreuerin von damals, das war so ihre, die Britney Spears war nämlich so jung, dass sie ja nicht alleine auf Tour gehen konnte, sondern die brauchte ja sozusagen einen Erziehungsberechtigten und ihre Mutter konnte nicht, weil die ja selber noch eine jüngere Tochter hatte. Also kam diese etwas verrückte, würde ich mal sagen, Frau mit auf Tour, so eine Nanny, die, oh, jetzt ist mein Mikrofon, sorry, diese Nanny kam damit. Und man hat so die ganze Zeit das Gefühl, die hat es richtig geil gefunden, einfach durch die Welt zu reisen und fand den Trubel einfach toll, aber hat, glaube ich, auch nicht so wirklich ein Auge drauf gehabt, ob das alles mit rechten Dingen zuging. Die ist so ein bisschen wie die verrückte Frau, die in der Straße wohnt, wo man nett grüßt, aber sich immer zu den Kindern sagt, da geht ihr bitte nicht mit rein.
Ja.
So wirkt die Frau total überdreht und auch so ein bisschen entrückt, so wie eine Wahrsagerin, aber so, oh mein Gott, ich bin so amerikanisch und ich bin so, lies ein Buch, beruhigt dich.
Das stimmt. Also ich finde, die gibt der Doku ganz viel, auch ganz viel. Also ich glaube, die ist ja auch fast mit am nächsten dran gewesen an ihr. Deswegen
die war, ich glaube, über eine Dekade mit der auf Tour.
Ja, deswegen finde ich das... dass sie der Doku viel gibt und ich finde, man bekommt einfach nochmal einen anderen Blickwinkel darauf. Die sagt auch einen ganz tollen Satz, sie sagt so, ich habe noch nie verstanden, was Conservativeship oder sowas, ich kann das ja noch nicht mal richtig, was Vormundschaft bedeutet, habe ich noch nicht verstanden, aber am wenigsten habe ich verstanden, was Vormundschaft bedeutet für eine Frau, die so hart arbeiten kann und die so krass leistungsfähig ist und warum die dann so ein krasse Dings braucht. Und man bekommt so, das fand ich einen ganz spannenden Satz, weil es stimmt ja eigentlich, die ist so leistungsfähig und so da in ganz vielen Momenten und dann denkt man, hä, wieso hat die so lange so eine krasse Vormundschaft? Und was ich auch cool finde, ist, dass die, ich hatte immer dieses Bild, was ja auch geschaffen wurde medial von, genau, Britney Spears, der Absturz bis hin zu, sie rasiert sich da den Schädel. Was die Doku aber ganz toll schafft zu zeigen, ist, dass man das versteht im Nachhinein. Und man versteht, das ist nicht einfach, weil die völlig plemplem ist, sondern sie sagt ja auch, also das war ja auch ein toller Moment in der Doku, ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Ich kann nicht mehr aushalten, dass mich die Leute anfassen, dass mir die zu nahe kommen, dass mir die Paparazzi folgen. Es ist vielleicht ähnlich, wie wenn wir nachts unsere langen Haare unter einer Kapuze verstecken, weil wir hoffen, dass wir aussehen wie ein Mann und nicht angesprochen werden, wenn wir nachts alleine nach Hause laufen und nicht flirtet werden und uns nicht blöde Sprüche anhören. Weißt du? Und diese Idee hatte ich. Krass. Das war ihr einfach alles zu viel und sie wollte jetzt nicht mehr, angefasst werden, nicht mehr angesprochen werden, nicht mehr verfolgt werden, nicht mehr. Und das kann man so nachvollziehen, dass sich das total aufgelöst hat, bei mir zumindest. Dieses Krass hatte sie ja total, war es gar nicht, weißt du, das war total nachvollziehbar, finde ich.
Ja, gut, dass du das ansprichst, weil ich wollte das genauso gerade sagen. Also es ist so, es erklärt sich im Nachhinein ganz viel und man hat das Gefühl, jetzt ist das eingeordnet.
Genau.
Und mit beeindruckendsten fand ich die ganz vielen Medienschnipsel von Männern und Menschen, es waren ja auch Frauen dabei, die so ein bisschen schwierige Fragen gestellt haben, wie Diane Sawyer, die danach wahrscheinlich in der Redaktion Applaus dafür bekommen hat, dass Britney Spears geheult hat. Ist so daneben. Ja. Diese ganzen Schnipsel, die jetzt so im Nachhinein den Leuten sozusagen zeigen, guck mal, wie scheiße die früher alle waren. Ja. Und die sich, und dann kommt die Doku raus und alle kriegen jetzt einen Shitstorm. Ja. Verdient. Weil alles, was man jemals getan hat, muss man auch für die Rechenschaft und die Verantwortung also übernehmen können.
Ja.
Keiner hat irgendwie ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Der eine oder andere ist mittlerweile gefeuert, weil er halt so sich vergangen hat an einem einen oder anderen Mitarbeiter. Von daher würde ich mal sagen, die Geschichte gibt eine gewisse Gerechtigkeit auch dem Zuschauer mit, wenn man sich die ganze Zeit denkt, Justin Timberlake hin und her, er ist der berühmteste von NSYNC, aber ganz ehrlich, er ist nicht mal halb so berühmt wie Britney Spears. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Also wirklich, Britney Spears ist ein Weltstar, die könnte jetzt sterben und die wäre in 10 Jahren immer noch relevant. Das muss man erst mal schaffen. Aber das Opfer, was man bringen muss, sieht man dann in der Doku. Dass man irgendwann durchdreht, weil das Gehirn ist nicht dafür bereit, sowas verarbeiten zu können. Ja. Und es war einfach zu viel.
Ja.
Und für alle, die sich jetzt fragen, was heißt überhaupt Framing? Also der Titel Framing Britney Spears bedient sich eines relativ neuen Begriffs aus der Politik. Framing bezeichnet die Methode einer Geschichte durch selektive Informationen, Klammer auf, falsche Informationen, Klammer zu, einen neuen Spin, einen neuen Dreh zu geben. Das heißt, ich, der zuerst die Geschichte erzählt, kann Informationen weglassen und andere erhöhen und so ein bisschen die Tatsachen verdrehen. Und das ist Framing. Also du machst jetzt irgendwas und ich frame dich, wenn du zum Beispiel Politikerin bist oder irgendwie so, indem ich die Geschichte so verdrehe mit richtig so Spin-Doktor. Es gibt Leute, die dafür verantwortlich sind, anderen Schaden zuzufügen. Und das, der Oberbegriff ist einfach Framing.
Okay.
Jemanden in ein falsches Licht zu rücken, einzurahmen falsch sozusagen. Aber die Doku war echt, ich bin jetzt nicht der größte Britney Spears-Fan, aber mittlerweile denke ich, ganz ehrlich, die Frau hat mehr gearbeitet, als ich in meinem ganzen Leben noch arbeiten werde.
Ja. Also mir ging's Respekt. Ähnlich.
Und die tut mir auch, sie tut mir sehr leid. Und es ist einfach, die Beweise kommen auf den Tisch und danach denkt man sich, boah, lecko mio.
Ja.
Und ich wollte mal zum Mini-Playback-Show. Gut, da ist das gelassen.
Ja. Und das zusammen, also ein bisschen von der Britney Spears-Doku und ein bisschen von der Billie Eilish-Doku, führt uns zur letzten Doku, und zwar die Demi Lovato-Doku, Dancing with the Devil.
Badado.
Ganz genau, die Dancing with the Devil. Es sind viele Ds hier am Start. Bei YouTube kostenlos. Weil einerseits hat die ähnlich wie bei Billie Eilish wieder eine Doku, wo man das Gefühl hat, man kommt dem Star so nahe, der Künstlerin, weil die natürlich da auch dabei ist, was ja bei Britney Spears ein bisschen gefehlt hat. Aber es wird auch, ich sag mal, die Maske des Showbusiness ganz schön hier nochmal entrissen, ähnlich wie das bei Britney stattfand. Deswegen ist das so eine kleiner Smoothie aus den beiden. Vorher nochmal eine kurze Triggerwarnung für alle, die sagen, mit den Thematiken Essstörung, Missbrauch und Drogen, da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Das bedient diese Doku nämlich, weil darum geht es. Wolfgang Höbel vom Spiegel hat das ganz treffend geschrieben, deswegen möchte ich das hier einfach kurz zitieren. Im Grunde hat sie sich für uns alle ans Kreuz genagelt, schreibt er. Die Frau mag keine Dornenkrone auf dem Haupt tragen und hoffentlich auch nicht durchlöcherte Handflächen besitzen, aber sie hat offenbar stellvertretend für die Menschheit großes Leid ertragen und den Kampf mit Dämonen namens Crystal Meth, Kokain und Heroin ausgefochten, während sie von diversen Peinigern Misshandlungen ertragen musste. Und das ist wirklich, also da muss man erstmal ganz kurz durchatmen, ist aber leider also perfekt beschrieben. Die Doku beginnt nämlich damit, wie eine eigentliche Doku über Demi Lovato hätte gedreht werden sollen und die gecancelt wurde. Es wäre eigentlich eine Doku gewesen, so eine Tour-Begleitungsdoku, ne, wo man sie ganz viel auf Tour sieht und dann hinter die Kulissen mal blickt und die ganzen Organisationen da auch mitbekommt. Ja, aber sie wurde dann gecancelt, weil Demi Lovato am 24. Juli 2018 nach einer Überdosis wirklich in allerletzter Sekunde ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und diese neue Doku handelt jetzt eben darum. 4 Episoden, jeweils 20 Minuten auf YouTube. Und in der packt sie also erstmal diese ganz, ganz schockierenden Details jener Nacht quasi aus. Und auch da hören wir mal ganz kurz in den Trailer rein.
Hello, I'm 7-year-old Demi Lovato.
Mm-hmm. had so much to say over the past 2 years, wanting to set the record straight about what it was that happened.
FYI, I'm just gonna say it all, and then if we like don't want to use any of it, we can take it out.
TMZ reports that the singer was rushed to the hospital unconscious.
Law enforcement is stating that she overdosed.
She should be dead.
You don't want the true story from me.
I can't believe y'all are doing this.
So you just wanna know everything.
Any time that you suppress a part of yourself, it's gonna overflow.
When you're young and you're famous, my God, it's tough.
It was hammered into her head. You have to be this icon.
Mental health is something that we all need to talk about.
I don't even know why I'm sober anymore.
I was dancing with the devil, out of control.
Oh, hey, be careful, okay? I felt like I needed to tell you that I'm always careful.
Demi's good at making you believe that she's okay.
Demi is very good at hiding what she needs to hide.
I crossed a line that I had never crossed.
Are we talking about heroin? Are we doing that?
This was the best show you have ever done. It's just only going to get better from here.
Yeah.
Now more than ever, she's taken hold of that power.
I'm rebirthing. I am starting over.
I'm engaged.
I've really struggled with this.
Are you entirely sober now?
I've had a lot of lives, like my cat, you know, I'm on my ninth life. I'm ready to get back to doing what I love, which is making music.
I'm not living my life for other people or their headlines or their Twitter comments.
Bye.
When you're dancing with the devil.
Also wie gesagt, ich musste mehrfach, auch mal Pause. Also ja. auch diese 20 Minuten sind eine gute Länge, weil das muss man danach erstmal verarbeiten.
Ja, die ist definitiv wesentlich, die ist die düsterste von allen dreien jetzt.
Auf jeden Fall.
Also ich würde mal sagen, die am interessantesten und ein Genie zu sehen ist die von Billie Eilish. Die erschreckendste und sich fragen, ob das eigentlich immer noch richtig ist, wie man so mit Frauen umgeht, ist die von Britney. Aber die Demi ist wirklich einfach. Also Dancing with the Devil, die wäre ja echt fast gestorben.
Ja.
Also wirklich.
Ja. Das war wirklich.
Da ging's ja um Minuten.
Ja, das war wirklich haarscharf und das ist wirklich. Also die ist so ehrlich, dass es wehtut. Es ist diese Rekonstruktion von Demi Lovatos Zusammenbruch vor knapp 3 Jahren. Eine YouTube Original Doku. Wie auch die Doku über Justin Bieber, die ja auch schon sehr tief hat blicken lassen. Und das mag ich an diesen Original-Dokus, dass sie sehr, sehr nah dran sind am Star und an der Wahrheit. Und so ehrlich, wie es dem Thema eigentlich auch gerecht werden muss. Und gleichzeitig ist die Doku halt trotzdem so YouTube-hochglanzmäßig produziert. Also wir haben da hübsch ausgeleuchtete, manchmal mit malerischem kalifornischen Hintergrund ausgestattete, fast so Zeugenstandstühle, würde ich sagen, oder Sessel oder Couches. Und da berichten dann die Freunde, aber auch engste Verwandte, also die engste Familie und auch ehemalige Angestellte und Teammitglieder eben von Demi Lovato. Alle super hergerichtet und aufgebügelt irgendwie. Aber eben
ja, das
auch,
irritiert mich ganz oft. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst.
Total, ja, es ist wirklich total Hochglanz aufgebügelt Filter und dann sprechen die da aber wirklich, also die lassen da die Zuschauenden hinter die Celebrity-Fassade blicken. Weil am Anfang hört man auch mehrere interviewte Fragen, soll ich jetzt wirklich alles? Also erzählen wir jetzt hier alles oder gibt es jetzt Tabu? Nee, gibt es kein Tabu? Okay, und dann legen die wirklich los.
Aber wenn die Kamera schon die Schärfe einrichtet.
Genau.
Und die, das mag ich eigentlich ganz gerne. Das wird immer mehr als Intro so benutzt.
Genau.
Dieses Vor, es, bevor die Klappe sozusagen schlägt. Wenn jemand sich noch hinsetzt und dann alles klar, okay, du bist soweit, brauchst du noch irgendein...
So, und dann werden die noch kurz abgepudert und dann fragt sie schon, hä, aber erzählen wir jetzt wirklich krass und so, und das finde ich großartig. Und dann erzählen die nun, dass Demi Lovato über ganz, ganz lange Zeit todunglücklich gewesen sei, wie sie es ausdrücken. Die Demi spricht über toxische Schönheitsideale und über den enormen Druck für Fans, quasi dieses perfekte Vorbild sein zu müssen und an der sie dann auch eben zerbrochen ist und an diesen Erwartungen. Und diese ganzen Gemütslage konnte sie aber offensichtlich perfekt verbergen. Immer wieder heißt es, dass Demi Lovato einfach die perfekte Lügnerin ist, weil sie trotz dieser Gefühlslage einfach brillante Arbeit geleistet hat. Sie ist da, Konzertaufnahmen zeigen sie, wie sie dann 2018 auf der Bühne steht, also kurz vor dieser Überdosis, 6 Jahre vorher Drogenabstinenz feiert mit ihren Fans. DJ Khaled ist irgendwie auf der Bühne, warum auch immer, und feiert die da. Und innerlich ging es ihr so so schlimm und konnte das aber perfekt manipulieren, ne? Wie das ja auch oft so ist. Gleichzeitig erfährt man auch von den Zwängen des Popstar-Lebens, also dieser ständigen Kontrolle durch Management, durch den Mitarbeiterstab, eine Armada an wirklich Ernährungscoaches, Wellnesscoaches, TherapeutInnen, Assistenten, die diese ganze Zusammenarbeit aber, also wirklich von Kontrolle und harten Restriktionen eigentlich geprägt war. Also Mitarbeitende wurden zum Beispiel gefeuert, wenn die heimlich auf der Hinterbank beim Auto Schokolade gegessen haben, weil die Demi ja die Essstörung hatte und die sollte nicht verführt werden. Gleichzeitig wurden in jedem Hotelzimmer sämtliche Telefone aus Demis Rooms entfernt, weil sie gar keinen, also weil sie den Zimmerservice nicht hat anrufen dürfen, weil sie diese Essstörung hatte und so weiter. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie ihr diese Selbstständigkeit und diese Mündigkeit so abgenommen wird. Und sie sagt auch, jede Entscheidung wurde einfach für sie getroffen und irgendwann musste sie da ausbrechen, was man, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen verstehen kann. Ja, und das ist eben, ich finde, man sieht da ganz doll diese hässliche Seite der Musikindustrie, dass es also einfach eine Industrie ist und ein Star in dem Moment einfach nur kapitalistisch ausgenommen wird.
Es ist eine Ware.
Genau, eine
es
Ware.
Es ist eine Ware, es ist ja vor allem auch ein Investment, das darf man nicht vergessen.
Das ich kenne das. Ja.
Ich kenne das ja, ich bin ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit und Comedian und sowas. Ja. Es geht natürlich immer zwischen, geht's dir gut und kannst du aber noch irgendwie Geld einbringen.
Genau.
Und je mehr Geld, also in meinem ist es ja zu sagen, ich bin ja Little League, also für andere ist das ja was anderes, wenn es wirklich darum geht, wenn der jetzt, wenn die nicht mehr funktioniert, geht es hier um Millionen an Versicherungsschäden und so, die muss laufen. Wir müssen aber immer sagen, ja, ist total wichtig, dass du dich auch wohlfühlst eigentlich. Aber da hängen hunderte von Jobs dran. Das ist ein Investment.
Genau.
Und das Geld will man irgendwann wieder zurück, beziehungsweise irgendwann sind so viele Leute auch involviert, dass das eine Firma ist.
Genau.
Und nicht nur so ein Hobby.
Genau. Ja, und das sieht man da eigentlich auch ganz doll. Und genau diese Details geben der Doku aber auch ihre Kraft. Also genau diese vielen ganz emotionalen, ganz ehrlichen Interviewschnipsel, diese Erinnerungsbilder und das ganz besondere Tonaufnahmen von diesem Emergency Call quasi dann, aber auch, es sind quasi so aus dem Gedächtnisprotokoll comichaft gezeichnete Flashbacks, die diese Überdosisnacht zeichnen. Also man sieht Interviewschnipsel von den ganzen, von ihren FreundInnen, von ihren MitarbeiterInnen und so weiter und die erzählen das und das wird dann comichaft nachgezeichnet, wie das war, wie sie sie da gefunden haben, wie sie den Emergency Call gerufen haben, wie knapp das war, das möchte ich alles gar nicht sagen, weil das ist wirklich so krass in der Doku auch nochmal, wo man echt dachte, was? So knapp? Und das hat sie noch davongetragen und das kam noch hinterher und damit hat sie deswegen heute noch zu kämpfen. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel sagen, aber es ist wirklich...
Ja, das habe ich auch gedacht, ey, puh. Ja. Also die sieht vielleicht okay aus, aber die hat echt viel Folgeschäden jetzt.
Ja, und das ist einfach nochmal in dem Film auch nochmal so, deswegen möchte ich das gar nicht sagen. Es ist ohne Filter, es ist krass emotional. Ich glaube, so Demi Lovato spricht so offen vor der Kamera, wie man das höchstens, glaube ich, mit seinem Therapeuten machen würde. Und es ist wirklich nichts verschönert und es ist ganz, ganz, ganz krass, wie sie da die Maske des Showbusiness auch mal runterreißt und man wirklich sieht, heftig. Und die hat mich wirklich mitgenommen und die finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht und ich glaube, das muss man gesehen haben, wenn man, um das einfach alles mal zu verstehen.
Was mich irritiert hat, war halt diese Bild-Tonschere, dass man auf der einen Seite spricht man über jemanden, der fast gestorben wäre und wirklich ganz knapp fast, also nicht nur so, wäre ich eine Minute später sozusagen an der Straßenecke gewesen, wäre ich vom Auto überfahren. Ja. Nee, wir sprechen einfach davon, wäre da irgendwie eine rote Ampel zu viel gewesen oder irgendwas, wäre die nicht mehr unter uns heute.
Ja, ja.
Und gleichzeitig sieht Demi Lovato halt dann immer so bezaubernd aus und man versteht gar nicht, warum sie sich hässlich findet oder dick, weil sie sieht doch toll aus. Und das finde ich schwierig, weil das ein Bild vermittelt von, selbst wenn ich fast tot bin, eigentlich habe ich ja überhaupt keine Schäden davon getragen. Ja. Ich habe immer noch Sprungkraft, tolle Wimpern, ich sehe doch nett aus, bin immer noch reich, berühmt und beliebt.
Ja.
Und denke ich, das ist so ein bisschen schwierig.
Total.
Weil das nicht so abschreckend genug ist, auf für einen jüngeren Kopf, der das nicht so abstrahieren
ja,
kann.
Gut,
also wir
ja.
können begreifen, ja, die sind jetzt zurechtgemacht und wir verstehen diesen Aufbau,
ja.
dass das jetzt nicht eine Doku ist im Sinne von wir filmen mit, sondern das sind Interviewsequenzen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, der Demi Lovato-Fan an sich ist jetzt um die 20 und jünger.
Ja,
und
ja, ja.
würde ich jetzt mal beschreiben mhm. oder halt ein schwuler Mann um die 30. Mhm. Aber so, da fehlt mir ein bisschen die Abstrahierungs-
ja.
Bereitschaft
ja.
der Zielgruppe.
Ja.
So, aber es ist wirklich, also wieder mal sage ich, ich möchte auch mit ihr nicht tauschen.
Nein,
neidfrei sage ja. ich, das ist kein lebenswertes Leben gewesen
ja.
und ich hoffe, das nimmt jetzt die richtige Wendung.
Ja.
Demi Lovato ist für mich von allen dreien die talentierteste, ja. was die Stimme angeht.
Wahnsinn. Also
die hat ja, und das hört man leider auf ihren Alben überhaupt nicht. Das hört man immer nur, weil jetzt ist auch ein neues Album draußen.
Ja.
Zufall. Man hört es immer nur bei Live-Auftritten, wo man denkt, ey, sorry, die singt gerade nur mit Piano.
Ja.
Das musst Wahnsinn. Du erst mal schaffen.
Mhm.
Da gibt es wenige Popstars, die den Namen verdienen,
ja.
die auch wirklich die Berechtigung
ja.
durch ihre Stimme haben.
Ja.
Billie Eilish ist halt
einfach ganz anders.
Sagen, die hat eine wahnsinnige Stimme,
ja.
aber die ist eine Virtuosin
ja.
mit dem Ganzen dahinter. Demi Lovato hat halt die geile Stimme.
Ja.
Und Britney Spears hat auch Talent, aber vor allem hat die Biss und
ja.
Chuzpe
ja.
und Durchhaltevermögen und ist halt eine, wie nennt man das, die Malucht halt.
Ja, ja die so. Ist auf jeden Fall ja, Workaholic und hat auch viele...
Das ist fast schon Sport im Grunde
ja,
genommen.
Das ist auch...
Bei Demi ist es halt was ganz anderes. Die ist ja wahnsinnig autobiografisch in allem, was
ja.
sie tut.
Ja.
Und es sind auch viele Auf und Abs. Es ist ja jetzt nicht ein plötzlicher Absturz.
Nee,
das war ja
nee.
Immer schon wieder ja. nach ihrem ganzen Disney-Karriere.
Ja.
Auch diese Missbrauchsvorwürfe,
ja,
die sie erhebt und so. Das ist alles nicht so Bubblegum,
ja.
Teenie-geil. Das ist Arbeit und eine
ja.
Industrie.
Genau.
Und irgendwie auch traurig.
Ja, ja. Also ich hatte bei all den drei Dokus am Ende dieses Gefühl von krass. Natürlich haben die dieses krasse Leben, aber sie haben ja auch nur angefangen am Anfang, weil sie ein Talent haben und weil sie daran Spaß haben. Und wie viel Leben die aufgeben für diese Welt, in die sie dann irgendwann reingeraten sind, weil sie halt so gut sind und weil sie halt so viel arbeiten und weil es ihnen halt so viel Spaß macht. Weißt du, wie viel ihr eigenes Leben die dafür aufgeben und opfern, das finde ich schon wirklich, wirklich, also finde ich wirklich krass. Und genauso wie du habe ich jedes Mal gedacht, mein Gott, da bin ich lieber nicht berühmt. Das ist wirklich, das wäre mir zu viel.
Der Preis ist einfach
ja.
viel zu hoch.
Ja, auf jeden Fall.
So berühmt kannst du gar nicht, also da finde ich, Ruhm ist auch keine... Also kein Gut an sich.
Ja, das, nicht als würde
ich denn
das aufwiegen.
Ruhm an
ja,
sich.
Ja.
Nee,
ja.
die sind alle unglücklich, die sind alle irgendwie zerrissen und die werden, glaube ich, nie ein vollkommenes, also vielleicht Billie am ehesten,
mhm.
aber die anderen beiden werden, glaube ich, nie ein Leben führen können, wo sie nicht ständig zurückgucken, also
ja,
immer
ja,
mal
ja.
wieder zurückgucken und sagen, boah, was wurde mir alles genommen?
Ja.
Also ich finde das, also dann lieber irgendwie einen ehrlichen Beruf wie Reinigungskraft
ja.
an der Kasse sitzen oder BusfahrerIn sein,
ja.
das finde ich dann wesentlich erstrebenswerter.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Ohne
ja.
despektierlich
nee,
zu wirken,
nee, nee,
aber lieber
einen
Beruf, wo ich morgens hingehe oder irgendwann am Laufe des Tages,
ja.
kann ja auch Nacht sein, hingehe und dann nach wenigen Stunden gehe ich wieder nach Hause und habe aber noch ein Leben.
Ja.
So, das also.
Das, ja, finde ich auch.
Das sind meine 5 Cent.
Ja. So, jetzt haben wir aber du. Es war ein Medley, wir sind jetzt heute ein bisschen länger, das verzeiht er uns. Dann,
ich finde, es hat sich aber auch gelohnt. Das
find
den
ich
Preis
auch.
Ist es wert. Schreibt uns sehr gerne dieses Mal, was ihr davon haltet.
Genau.
Verlinkt uns. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also dieses Mal könnt ihr wirklich shoutouten,
ja.
the word spreaden oder irgendeinen anderen Anglizismus verwenden. aber das würde mich jetzt heute wirklich interessieren, weil ich fand das heute auch für uns mal eine spannende
ja.
Folge. Wir sind ja im Slalom gefahren, immer wieder eingefädelt irgendwo.
Ja.
Und es ging ja um 3 Menschen. Deswegen vergebe ich heute 3 von 3 Sternchen.
Ja.
Weil
hat
für mich sind alle 3
verdient.
Frauen... erlebenswerte Geschöpfe,
ja.
denen es hoffentlich bald
ja.
besser geht, als es ihnen teilweise ging.
Ja.
Und natürlich kommt jetzt der eine und sagt, toll auf hohem Niveau. Aber wer heult, ist erstmal in Recht.
Ja.
Vielleicht manchmal. Ende von Diskussion. Der Satz war jetzt nicht so schlau. Oh mein Gott.
Doch.
Verlinkt uns.
Ist was schön. Verlinkt uns Marcel Wann, Moderatorin Mona. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einer neuen Folge Watchlist. Und bis dahin.
Bleibt dran.
Tschüss.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.